SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen zum Persönlich, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wir sind hier zu Luzern im Kleintheater und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Es sind eine kleine jüngere und eine kleine ältere Frau. Die etwas ältere ist Federica De Cesco. Sie ist 77. Millionen von Leuten auf der ganzen Welt, vor allem Mädchen, haben ihre Bücher gelesen. Bis heute hat sie gegen 100 Bücher geschrieben. Die Federica De Cesco hat schon in x Ländern gelebt. In Italien, in Deutschland, in Belgien, in Japan. Heute wohnt sie mit ihrem Mann in Luzern mit Sicht auf eine Vierwaldstättersee. Frau De Cesco. Die etwas jüngere ist Heidi Happy, sie ist 35. Auch sie hat ihr Talent zum Beruf gemacht. Sie ist Musikerin und hat schon Auftritte gehabt auf der ganzen Welt. Aufgewachsen ist sie in Dagmersellen. Heute wohnt sie mit ihrem Partner in Luzern und ist gerade kürzlich Mami geworden. Herzlich willkommen, die beiden. Ja, es ist ein besonderer Morgen heute. Wir haben es in den Nachrichten wieder gehört. Ich glaube, wir können nicht einfach zum Courant Normal, zu der Tagesordnung übergehen. Also die grauenhaften Attentate in Paris, die bewegen alle Leute auf der ganzen Welt. Federica De Cesco, wie habt ihr reagiert, als ihr gehört habt, was da passiert ist?
Ja, ich habe ein ganz ungutes Gefühl und hoffe, dass es nicht die Zukunft Europa sein wird, dass sich diese furchtbare Sache wie eine Krake um sich greift.
Mhm. Also habt ihr auch, macht es Angst?
Ja, total. Ja. Ja, absolut, weil man ja eigentlich, im Grunde genommen gibt es schöne Worte, aber was man effektiv dagegen tun kann, dass ja, ich frage mich, ob überhaupt man etwas dagegen tun kann.
Ihr habt euch ja auch schon befasst in einem von euren Büchern,
ja.
Aisha, mit, ja. mit einem radikaleren Islam.
Ja, ja, ja.
Also habt ihr das irgendwie ein bisschen vorausgenommen schon?
Ich weiß nicht, aber, ob ich es vorausgenommen habe, aber ich habe mich damals, das war vor 25 Jahren, das Buch hieß Aisha oder die Sonne des Lebens, aber da habe ich mich mit Gewalt im Rahmen der Familie beschäftigt. Mhm. Ne? Also die Unterdrückung eines algerischen Mädchens durch die schon fundamentalistisch werdenden Brüder, durch den Vater, durch die Mutter auch, die hilflos dabei ist, aber nichts machen kann. Aber die dank der Großmutter die Freiheit wieder erlangt. Also es war ein positiver Ausgang. Mhm. Ich weiß nicht, heutzutage.
Glaubt ihr nicht mehr an einen positiven Ausgang?
Ich möchte daran glauben, aber ich habe wirklich ein mulmiges Gefühl. Ja.
Heidi Happy, wie ist es euch gegangen, was ihr gehört habt?
Ja, also ich habe in der Nacht davon gelesen, dass ich als erstes Meldungen bekommen, dass Kollegen von mir noch am Leben sind.
Ihr habt Kollegen in Paris?
Ja, also ich habe einerseits den Bassist und dann noch einige Bekannte. Und dann sind noch die Meldungen nie gekommen. Und dann bin ich schauen, was da ist, warum die Meldungen kommen. Und ja, mich macht es traurig eigentlich. Es macht mich nicht mal wütig, sondern einfach einen grossen Stich ins Herz. Ja.
Macht es auch Angst?
So weit ist mir, Trauer ist wie noch zu stark, um irgendwie schon weiterzudenken.
Ist eigentlich, wenn so Sachen sind, ist das auch etwas, was ihr nachher musikalisch könnt verarbeiten könnt? Oder wie ist das bei euch?
Ja, zum Teil. Also ich habe bis jetzt sind es mehr meine eigenen Probleme gewesen, aber wenn natürlich die Kräfte von außen so stark sind und schlussendlich auch immer näher kommen, werde ich sicher das auch in Songs verarbeiten. Ja. Mhm.
Gut, ich will nicht, dass wir jetzt die ganze Sendung füllen mit Terror und Schrecken und Angst. Es gibt Gott sei Dank noch ganz viel anderes. Zum Beispiel eben eure Kunst. Und über das will ich jetzt reden. Heidi Happy, was habt ihr für eine Beziehung zu der Federica De Cesco? Habt ihr eines von diesen Büchern gelesen?
Ja, ich habe ein paar gelesen, als ich in der Primarschule war. Und Federica De Cesco ist sogar bei uns einmal vorbeigekommen auf einen Schulbesuch.
Ah, zu Tag Marcel.
Ja. Und ich hatte ein Problem mit Lesen. Ich wollte immer zu schnell lesen und habe darum irgendwie immer falsche Wörter gelesen. Und dank ihren Büchern habe ich nachher besser gelernt zu lesen.
Oh,
oh, lala.
Aber erzähl mir schnell, wie war es, als sie in die Schule gekommen ist?
Ja, das hat uns extrem Eindruck gemacht. Vor allem eben, dass sie mit 15 ist und ein Buch geschrieben hat. Das haben wir gelesen dort. Und das ist so eine Motivation gewesen, dass man das vielleicht auch mal könnte. Oder auch schon so früh. Und ja, ist ganz eine sympathische Frau gewesen, so eine Powerfrau.
Frau De Cesco, das sind 30 Jahre lang, seid ihr ja in die Schule gelesen, offenbar auch die Dagmarselle. Habt ihr gemerkt, was ihr für eine Bedeutung habt für die, vor allem Mädchen, dass ihr so etwas seid wie eine Heldin für die?
Eigentlich nicht. Im Grunde genommen bin ich nämlich damals ein sehr schüchterner Mensch gewesen. Und innerlich habe ich mit den Zähnen geklappert. War vor allem ganz am Anfang, als ich angefangen habe, die Schullesung zu machen, da war der Unterschied gar nicht, Altersunterschied gar nicht so groß. Nicht? Ich war vielleicht 18, 19 und vor mir saßen 14, 15-Jährige. Mhm. Und da hat man natürlich doch ein bisschen ein komisches Gefühl.
Sind die frech zu euch?
Nein, eigentlich nicht. Das kam später.
Was heißt das?
Bitte?
Was heißt das?
Ja, so am Anfang waren die Schüler noch, sagen wir mal, scheu. Ich rede jetzt von den Anfangszuständen so in den 60er, 70er Jahren. Und dann plötzlich sind sie angefangen, frech zu werden, die Schriftstellerin zu hinterfragen, wobei sie eigentlich gar nicht so Unrecht hatten. Aber manchmal haben sie versucht zu zeigen, voilà, was wir können, wer wir sind und sich ein bisschen in Szene zu setzen. Und da muss man zurückblaffen oder man ist verloren. Mhm. Ich weiß von Schriftstellern, die wutschnaubend oder zitternd vor Empörung aus dem Schulzimmer gelaufen sind. Nicht? Aber das ist nicht mein Stil. Also ich habe geboxt. Nicht?
Was heisst das? Also, wüsste nur ein Beispiel, wo du zurückgeboxt hast?
Nein, einfach, weil man muss sich dann diejenigen aussuchen, die das Ganze also die führenden Persönlichkeiten unter den Schülern, führenden negativen Persönlichkeiten unter den Schülern muss man ausmachen, die in die Zange nehmen und die klein kriegen.
Was seid ihr für eine gewesen, Heidi Happ?
Ich bin nie mutwillig bösartig gewesen, aber es ist, glaube ich, manchmal passiert. Dass ich frech war, aber ich habe es nicht extra gemacht.
Hey, Frau De Cesco hat ja die Rossbücher geschrieben, die die Mädchen so beeindruckt haben. Hättet ihr nicht irgendwann schon ein Ross wollen?
Mal unbedingt. Aber meine Eltern haben mir so ein bisschen versucht beizubringen, dass es ein bisschen teuer wäre. Mhm. Und irgendwann habe ich dann meine Wünsche runtergeschraubt auf einen Pony.
Habt ihr das gewusst, dass ihre Eltern in Verlegenheit gebracht haben, weil alle Mädchen ein Ross wollen wegen euch, Frau De Cesco?
Ja, das Ross ist ein sehr wichtiges Symbol für die Mädchen, weil das Ross ein Power-Symbol ist, nicht wahr? Die Mädchen, die vielleicht im normalen Leben ein bisschen schüch und ein bisschen introvertiert sind und sich ein bisschen benachteiligt fühlen, die sagen sich, wenn ich auf dem Ross bin, dann habe ich Power, dann leite ich ein großes Tier, was eigentlich sanft ist, was ich aber leiten kann. Und wenn ich auf dem Ross sitze, dann beherrsche ich die Welt.
Ist das der Grund, wieso sie das Ross wollen?
Nein, ich glaube.
Einfach sie zum Streicheln und zum Umlaufen.
Ja, ich habe es beeindruckende Tiere gefunden. Ja.
Frau De Cesco, wüsstet ihr, was Heidi Happy für Musik macht?
Ja.
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 Hat er schon etwas gehört von ihr?
Ich muss sagen, ich weiß es, aber ich habe noch nie etwas von ihr gehört und ich würde gerne etwas von ihr hören.
Das machen wir jetzt. Heidi Happy hat extra für euch einen Ausschnitt mitgenommen aus einem Album und da hören wir jetzt kurz rein.
My love won't wait for you.
she has so many better things to do. I always thought she knew, but now I felt the trigger in my shoe. But how many times I
should... Das ist Musik von der Heidi Happy, meine Damen und Herren. Und Frau De Cesco, gefällt es Ihnen?
Wunderschön, romantisch, mit einer ganz tollen Stimme.
Ja, das würde ich auch sagen. hat das Lied, das heisst «My Love Won't Wait For You», hat das irgendeine besondere Bedeutung? Hat er das in einem besonderen Moment geschrieben?
Ja, ich habe mich dort für das ganze Album zurückgezogen gehabt, an Untersee. Um das Album zu schreiben.
An Bodensee?
Mit, ja, genau. Mhm. Mit Orchester. Und dort sind so ganz alte Probleme sind dann wieder aufgekommen, weil ich hatte dort kein Fernsehen hatte und kein Radio und nichts. Wirklich nur mich und die Musik.
Was war denn so ein altes Problem gewesen?
Ja, das würde er jetzt
sagen. Ja. Wir sind unter uns voll happy.
Ja. Das sind vor allem alte Liebesprobleme, die ich dort noch verdaut habe. Und einen war wirklich so, dass ich wie zuerst eigentlich traurig habe und Liebe und irgendwann aber dort entschieden habe, dass ich eigentlich nicht traurig muss, sondern führen schauen und dass der gar nicht muss meinen, dass ich auf ihn warte.
My love won't wait for you. Musik, Frau De Cesco, ist das etwas, was euch begleitet durch den Alltag, beim Schreiben zum Beispiel?
Ja. Aber zuerst muss ich sagen, dass tatsächlich die Liebe, alt oder junge, eine wunderbare Inspirationsquelle ist. Ist ja klar. Musik ist etwas, was sehr wichtig ist für mich. Andere Künste auch. Aber mit Musik kann man so noch ein bisschen abheben. Und man kann auch die Musik auswählen, die zu dem passt, wie man sich fühlt. Und was mich betrifft, was ich gerade schreibe. Nee? Wobei ich heutzutage lieber Klassik höre. Ist ja klar, altersbedingt.
Du hättest nicht gesagt, Bum-Bum-Musik mögen
Sie gar nicht. Nein, Bum-Bum-Musik mache ich überhaupt nicht gerne. Also zum Beispiel, wenn ich die Heidi Happy jetzt gehört habe, da sage ich mir, oh, da kann man abheben, da kann man schweben zwischen den Wolken. Aber wenn man Bum-Bum-Bum hört, dann möchte man am liebsten das Ding aufstellen.
Mhm. Also Klassik ist das, was ihr häufig hört beim Schreiben?
Ja, ja, ja.
Ihr, Heidi Happy, macht Musik eben als Heidi Happy, aber eigentlich heisst ihr ja, so wie sie im Luzerner Entli-Buch glaubt, vor allem heissen Zemp, Priska Zemp. Woher kommt denn der Name Heidi Happy?
Der ist entstanden an einem Fest, wo mich Freunde gefragt haben, ob ich dort auftreten will. Und ich hatte dort vorher noch nie einen Solo-Auftritt gehabt und darum auch keinen Namen gehabt. Und das Fest, das war von Grafikern organisiert. Und darum war es für sie sehr wichtig, dass sie einen Flyer machen können und dass der Name dort drauf gut aussieht.
Was cooler ist als Priska Zemp.
Ja, genau. Und dann haben wir ein bisschen umgewitzelt und sind irgendwann auf Heidi Happy gekommen und haben sie gefunden, ja, der sieht gut aus. Den nehmen wir. Und dann ist gleich darauf ab, sind lauter Anfragen gekommen und ich hatte gar keine Zeit, einen neuen Namen herauszusuchen.
Es klingt so ein bisschen nach Heidi Happy, das klingt so nach einer idealen, heilen Welt. Hättet ihr auch das sagen mit dem?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, so die Gedanken zum Namen sind wirklich erst später gekommen, als ich gemerkt habe, jetzt habe ich, glaube ich, den Namen.
Und heute?
Ja, und es ist natürlich schon, eigentlich finde ich schon, er passt sehr gut. Und auch das Ironische, das drinnen ist, eben, dass ich singe ja überhaupt nicht über die heile Welt.
Ja. Ist dort Heidi Happy eine andere als Priska Zemp?
Ja, aber das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Am Anfang war das einfach ihr Name gewesen, und irgendwann habe ich gemerkt, dass, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, auf die Bühne zu gehen oder Angst habe oder traurig bin oder so, dann kann ich wie mich als Heidi Happy fühlen und so unbeschwert auf die Bühne gehen und Freude haben am Konzert geben. Oder ich kann ein bisschen schriller sein. Oder ich kann vor allem auch meine Texte ausschmücken, ohne mich schuldig zu fühlen, dass ich jetzt etwas vorlüge, sondern schreibe halt den Text, das Heidi Happy.
Also die Heidi Happy ist selbstbewusster als Priska Zem.
Ja,
ein bisschen glamouröser.
Sie ist so. Immer stark.
Ja. Immer stark, immer das stark. Ist ja schön. Als was seid ihr heute da?
Ich würde sagen, mehr als Priska Zem. Darum habe ich auch nicht so gut geschlafen.
Okay. Habt ihr euch, Frau De Cesco, auch mal überlegt, einen Künstlernamen zuzulegen? Oder ist Federica De Cesco eigentlich Künstlernamen genug?
Ja, bei mir war es ganz einfach. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das konnte. Und Federica De Cesco ist ein klangvoller italienischer Name. Und bon, ich habe ihn gebraucht und dann plötzlich festgestellt, dass ich unter diesem Namen bekannt wurde. Und voilà, ich habe ihn behalten.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Name, den man gut fahren kann.
Ja, ja.
Jetzt seid ihr Heidi Happy, der hat, oder Priska Zemp, ihr habt verschiedene Rollen. Oder? Jetzt habt ihr ja nochmal eine neue Rolle eigentlich übernommen. Ihr seid eben Mami geworden. Seit 3 Monaten Mami vom kleinen Louis. Wie ist sie so?
Es ist wunderschön. Ich habe nicht gewusst im Voraus, wie das wird sein, aber er ist wirklich, oder ob ich mich überhaupt als Mutter werde fühlen. Und der ist wirklich rausgekommen und ich war Mami. Und es war wie klar, dass ich jetzt die Rolle habe und für ihn da bin und dass das Allerwichtigste ist in meinem Leben.
Und ist er der Schönste und der Liebste und schon so musikalisch?
Es ist mega Zufall.
Ist schon so. Jetzt habe ich ein Zitat gelesen, das ist noch nicht lange her. Da habt ihr gesagt, ich bin gewollt, kinderlos und unabhängig. Was ist denn so passiert?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich den Krieg gefunden habe. Und er hat von Anfang an gewusst, dass er Kind will. Und es hat so dazu geführt, dass ich plötzlich auch ein Kind wollte, weil ich mir das sehr gut vorstellen konnte mit ihm. Und das hat sich jetzt herausgestellt, dass das eine super Idee war.
Wo habt ihr den regulären kennen?
An einem Konzert. Er hat Licht für mich gemacht, also für unsere Band. Und dann hat man, nachher trifft man sich alle mit den Technikern und so. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Die strahlt Frau De Cesco, die ist auch Mutter. Die hat 2 erwachsene Kinder aus erster Ehe mit einem Schweizer. Was seid denn ihr für eine Mutter gewesen?
Oh la la. Also, eine Mutter, die für ihre Kinder da war, wenn sie aufgehört hat zu schreiben. Und wenn sie schrieb, dann wollte sie in Ruhe gelassen werden. Mhm. Die Kinder haben das irgendwann mal gescheckt.
Mhm. Ja. Aber es ist schwierig, dass sie
Nein, eigentlich nicht. Es ist eine Frage der Organisation, ganz einfach.
Hätte denn jemand gehabt, der geholfen hat, ihr Haushalt?
Ja, total. Ja, sonst ging es nicht, weil mit 2 Kindern wäre das ein bisschen zu viel geworden.
Und ihr habt vorhin so gestrahlt. Erinnert ihr euch noch, als die so klein waren, wie jetzt der Louis ist?
Ja, natürlich. Ja.
Und sie sind gut rausgekommen?
sagen wir mal so, erwachsen geworden, verheiratet, geschieden, wieder verheiratet, glücklich, künstlerisch begabt. Ich bin nicht unzufrieden.
Wenn das so läuft, bin ich so happy.
Ja.
Okay, und dir, Frau De Cesco, seit 42 Jahren verheiratet. 43 jetzt schon. Mit eurem jetzigen Mann, Kazuyuki Kitamura.
Ja.
Er ist Japaner, Fotograf. Und ihr sitzt hier in der ersten Reihe bei uns. Ihr seid 24 Stunden am Tag zusammen.
Ja.
Wie, um Gottes Willen, macht man das?
Ja, die Teller fliegen nie.
Nie?
Nein, die Teller fliegen nie, die Tassen auch nicht. Bei Italiener glaubt man doch, dass immer die Teller fliegen, wenn etwas...
Bei euch, ja.
Nein, die fliegen nie. Mhm. Also ich sitze vor meinem Schreibtisch, er sitzt vor seinem Schreibtisch. Und wenn wir fertig sind auf beiden Seiten, dann treffen wir uns im Wohnzimmer.
Mhm.
Und voilà. Und so geht das seit 43 Jahren. Natürlich, wir haben auch einen Modus wie Wendy, also wir arbeiten zusammen, nicht wahr? Also ich könnte ohne Mima eigentlich gar nicht die Bücher schreiben, die ich schreibe, weil mein Mann immer dabei ist, immer mir den Weg ebnet, die Recherchen für mich leitet. Also wir tun das Thema festlegen. Dann müssen natürlich Recherchen gemacht werden. Und die machen wir zusammen. Dann gehen wir ins Kino vor allem, das ist sehr wichtig, ins Theater, ins Ballett, in Konzerte. Und es ist unerlässlich, dass wir anschließend über das Gesehene diskutieren, also über das Geschehen auf der Bühne, über den Sound, über die Beleuchtung, über die Aussage des Stückes. Und das ist alles lebenswichtig für mich, für meine Arbeit.
Also der redet immer miteinander?
Ja, ja, ja. Und er bringt seine Eindrücke, ich bringe meine Eindrücke. Und das Ganze gibt eine Alchemie, die bewirkt, dass ich Bücher schreiben kann.
Ist es bei euch auch so, Frau Hempi?
Ja, also wir diskutieren auch viel über alles Mögliche. Mhm. Und jetzt ist er auch auf Tour dabei bei uns, bei den Konzerten als Lichtler. Und das ist natürlich extrem schön, wenn wir eben auch zusammen etwas schaffen.
Und redet ihr auch drei bei den Liedern, die ihr schreibt?
Nein, er redet nicht rein, aber er gibt seine Meinung ab, aber die ist zum Glück meistens positiv. sonst lasse ich ihn manchmal leer schlucken und irgendwann findet er den Song dann gleich gut.
Findet euer Mann, Frau Decesco, auch alles gut, was ihr schreibt?
Es ist ein bisschen kompliziert, weil er nicht alles lesen kann. Mhm. Weil ich ja natürlich in deutscher Sprache jetzt schreibe und Mima versteht Deutsch. Er kann sich sogar in deutscher Sprache unterhalten, aber was ich schreibe, ist ihm nicht immer ganz bewusst.
Mhm. Und ihr redet Französisch miteinander daheim. Ihr habt mal gesagt, ich mache nur emanzipierte Männer, keine Machos.
Nein.
Was heisst das?
Ja, ein emanzipierter Mann, der hat nicht nötig, Macho zu sein. Macho ist nämlich ein Mann, der an sich selbst zweifelt. Und darum ist er Macho. Und darum hat er das Gefühl, dass er Frauen unterdrücken muss. Im Grunde genommen sitzt hinter dem Macho ein mickriges, kleines Etwas.
Heidi Happy, wenn man die Definition anlässt, wie ist euer Krieg aus?
Ist gar kein Macho.
Ist gar kein Macho. Und ihr habt mal gesagt, also zusammen sind wir kreativer als Egelei. Das würden, glaube ich, beide umschreiben,
ja,
oder?
Ja, total. Ja. Ja.
Also eben, ihr redet miteinander und er hilft und tut und macht. Also, meine Damen und Herren, das ist persönlich. Zwei Künstlerinnen mit offensichtlich ziemlich tollen Männern sind zu Gast bei uns. Schriftstellerin Federica Decesco und Musikerin Heidi Happy. Und mit beiden wird jetzt ein bisschen zurückgehen zu ihren Wurzeln. Frau Decesco, ihr seid ja Multikulti aufgewachsen. Euer Vater war Italiener, Mutter Deutsche. Ja. Und zuerst habt ihr auch in Italien gelebt, nach dem Krieg. Ja. Was habt ihr da noch so für Erinnerungen an diese Zeit?
Eine relativ heile Welt, trotz der Kriegsgeschehnisse. Weil Italien damals noch, also da, wo ich gelebt habe, das war praktisch ein größeres Dorf. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich kommen und gehen konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit, da war man vollkommen sicher. Da gab es noch klare Bächli, wo wir Escrevis, wie heißt das, Krebse gefangen haben. Da waren wir bei der Heuernte dabei. Das war, man lebte so im Laufe, im Rhythmus der Jahreszeiten. Und zwar, es war wirklich eine Immersion in einen, ich wiederhole das Wort Rhythmus, in einen Rhythmus, der schon ewig bestand, seit gut 1000 Jahren. Und das prägt, also diese natürlich heile Welt. Ich sage immer, die heile Welt ist ein bisschen ein zweischneidiger Konzept. Ich muss sagen, wann ist die Welt jemals heil gewesen? Aber die Natur ist eine heile Eigenständigkeit und die wir nicht zerstören müssten, weil die Natur uns eigentlich Halt gibt. Und wir Menschen müssen wissen, dass wir eigentlich zur Natur gehören, dass wir Naturwesen sind. Aber das habe ich ganz unbewusst als Kind aufgezogen und verarbeitet. Aber
gelesen in eurer Biografie, dass es auch sehr arm ist gesehen in dieser Zeit,
total,
dass ihr zum Teil auch im Kuhstall gewohnt habt.
Ja, natürlich.
Weil es dort warm war.
Ja, ja, im Winter, da gab es natürlich ganz nur wenig Heizig. Die Kohle war teuer. Es durfte nicht abgeholzt werden, zu viel, weil Holz wichtig war. Und wenn es ganz saukalt war, wenn ich so sagen kann, dann gingen die Leute in diesem Dorf in den Kuhstall und warteten dort, bis es ein bisschen wärmer wurde, weil ja die ganze Ausdünstung der Kühe, die erzeugt Wärme. Und wir Kinder haben dort gesessen, wir haben kleine Spiele gemacht, die Frauen haben gestrickt oder gehäkelt. Und das war einfach so. Und wenn ich das heute jemandem erzähle, die sagen, yeah, wie furchtbar. Habt ihr euch da nicht Krankheiten aufgelesen? Nö, nö, ich bin vollkommen immun geworden dadurch. Kuhfladen halten immun.
Heidi Happy, das ist Dagmar Seelen aufgewachsen. Ist das auch so eine heile Welt bei euch? Ihr seid drei Geschwister. Ist das ähnlich gewesen?
Ja, also wir haben nicht mit im Kurstall übernachtet. Bei uns daheim war es warm im Winter. Aber ja, ich bin tatsächlich auch in einer heilen Welt aufgewachsen. Wir hatten ganz viele Nachbarskinder, wo ja. Ich eigentlich die ganze Kindheit in Erinnerung, dass wir draußen gespielt haben.
Noch schön, oder?
Ja, mega schön.
Und Frau De Cesco, nachher seid ja ihr auf Deutschland gekommen,
ja.
Mit Umwegen und so. Und dort seid ihr, wie so gleich darauf ab, schon vor Schule geflogen.
Ja.
Warum nicht?
Ich habe die Lehrer wild gemacht. Ja, ich war ziemlich schwer zu bändigen. Ich habe kürzlich die Briefe von meiner Mama an meinen Vater und die Briefe von meinem Vater an meine Mama wiedergefunden. Und da standen ziemliche Horrorgeschichten über mich, die ich total vergessen habe übrigens.
Verdrängt hätte es.
Das kann möglich sein, ja. Wobei ich mich so ein bisschen damit geschmückt habe, eine Zeit lang, wie ein Indianer mit Adlerfedern, die großen Taten, die man begangen hat.
Also, was hat er denn gemacht?
Ja, zum Beispiel, also ich bin in das Schulzimmer durchs Fenster geklettert, statt durch die Tür. Wenn die Lehrer in die Tür wollten, dann habe ich in der Tür gehangen und habe die Lehrer daran gehindert, das Schulzimmer zu betreten. Ich bin in Hosen in die Schulklasse gekommen zu einer Zeit, da man das nicht durfte. Ich habe immer bis heute noch nicht begriffen, warum. Also man durfte das nicht.
Bis heute hat ihr gar kein Röckli daheim?
Nein, überhaupt keins. Nur Hose. Mhm. Ja. Mhm. Zieh nie Röcke an. Ich weiß gar nicht, wie ich mich damit zu bewegen habe. Und würde, wenn ich High Heels tragen würde, prompt auf die Nase fallen, mitten auf dem Quai in Luzern.
Eben, und das seid ihr, habt ihr all das wilde Zeug gemacht und dann hat man euch von der Schule geschickt.
Ja, und da habe ich mir ein Glanzstück geleistet. Also das ist kürzlich wieder aufgetaucht in den Memoiren der Mutter meiner Freundin. Ich habe gedacht, Jesus Gott nochmal, ich hatte das ganz vergessen. Also ich flog von der Schule, meine Mama war in Belgien, ich war bei meinen Großeltern und hatte irgendwie immer die Erinnerung im Kopf, das Kind muss lernen. Und das Kind, das stand da und war geflogen und dann habe ich halt die Schule, wo ich war, wusste ich, dass einige hundert Meter weiter eine andere Schule war. Das Kind ist also über die Straße gegangen, in die andere Schule rein. Ich habe eine Klasse ausgelesen, die ungefähr zu meinem Alter passte, habe mich dahingesetzt. Und niemand hat gefragt, was ich da zu suchen hatte. Ich war einfach die neue Schülerin.
Ja, und ein Lehrer hat gesagt, sie ist schlimmer als 20 Mädchen zusammen. Das muss ja wirklich recht rabiat sein.
Und zwar, weil ich alles hinterfragte. Nicht? Ich war, sagen wir mal, ein sehr aufgewecktes Kind. Und ich hatte sehr, sehr früh angefangen zu lesen, weil meine Großmama mir Storys vorgelesen hat. Und irgendwann mal hat gesagt, nochmal. Sie hat es bis da oben, sie hat es satt, hat mir das dicke Buch in die Hand gedrückt, hat gesagt, da, lies selber. Mhm. Ja, ich habe sie dann beim Wort genommen. Ich habe mir selbst das Lesen beigebracht. Mhm. Und darum habe ich sehr, sehr viel gelesen gehabt und wusste über alles Bescheid. Und ich weiß noch ganz genau, im Religionsunterricht, da hat mir eine Lehrerin von Adam und Eva erzählt. Und ich habe brav zugelost und dann irgendwann mal habe ich die Hand gehoben und gefragt, ja, Frau Sobiso, Adam und Eva, waren das vielleicht Pithecanthropus erectus?
Pithecanthropus.
Pithecanthropus erectus war eine Sorte von Höhlenmenschen, Prärominiden. die Lehrerin hat das nicht so lustig
entsetzt,
gefunden.
Sehr vermutlich. Und dann hätte er ja so gut können zeichnen.
Ja.
Und was er ja, ich weiß, wieso dass ihr jetzt so lacht.
Ja.
Erzähl es doch.
Ja, also, ich bin alt genug, dass ich das erzählen kann. Also, ich war in Belgien in der Nachkriegszeit und ich wurde nicht so ganz gut aufgenommen, weil ich zur Hälfte Italienerin war und zur Hälfte Deutsche. Und Belgien war eben von den Deutschen besetzt gewesen. Bon, und dann kam ich in eine Schulklasse und wurde, wie man heute sagt, gemobbt. Aber ich war nicht ohne Waffen. Ich hatte nämlich ziemlich starke Waffen. Und zwar ein sehr schönes Talent zum Zeichnen. Und dann habe ich einfach mal eine Tafel. Wir hatten damals so Tafel, da konnte man ziehen, da war das Bild sofort weg. Mhm. Damit so ein Griffel. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch an diese Tafeln erinnern. Jo, und dann habe ich mal angefangen, darauf zu zeichnen. Und die Kinder meines Alters haben neugierig geschaut, was ich dann zeichnete. Und was zeichnete ich? Nackte Männer mit allen Details.
Aber wieso habt ihr denn gewusst, wie ein Mann Blut aussieht? Jetzt reden wir etwa von, wie alt seid ihr denn gewesen?
Ja, da war ich so etwa 13. Nein, da war ich 13. Viel älter. So nur, also zwischen 12 und 13. Wieso habe ich das gewusst?
Ja.
Weil meine Vater und meine Mutter, die hatten Kunstbuchbücher. Also italienische Renaissance und David von Michelangelo. voilà zum Beispiel, mit oder ohne Feigeblatt. Und darum wusste ich ganz gut, wie die Männer aussehen. Und
unter dem Feigenblatt hätte
unter gewusst, dem Feigenblatt und habe sie dann gezeichnet.
Und woher hat er das gehabt, das rebellische, der sture Kopf? Von wem?
Keine Ahnung, eher für meinen Vater als für meine Mutter, nehme ich an, weil mein Vater aus einer ziemlich, sagen wir mal, eine Familie kam, die bis Stammbaum, bis ich weiß nicht was für ein Jahrhundert und ziemlich rebellische Leute waren.
Heidi Happy, wenn ihr das so gehört, wie ist es bei euch so gegangen in der Schule?
Also ich habe auch, ich hatte zum Beispiel bei einem Lehrer die meisten Strichli und bei einem anderen haben wir müssen als erste Strophe aufstehen, den in die Ecke und nachher vor die Türen. Und ich habe eigentlich dort die ganzen Jahre stehend verbracht. aber ich habe das wirklich nicht in Erinnerung, dass ich extra frech war. Ich glaube, ich habe einfach immer drei geredet, ohne zu strecken und das hat schon gelangt.
Er hat einfach viel geschwätzt.
Also, ja, ich glaube, ich habe mich nicht so unter Kontrolle gehabt.
Aber nicht extra.
Nur nein, das nicht extra.
Das ist mir wichtig. Ja. Und das war das Problem für euch in der Schule oder so?
Nein, nicht unbedingt. Aber ich habe eigentlich immer Mitleid gehabt mit den Lehrern, wenn andere die gecancelt haben oder so, habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte auch mal Lehrerin werden und ich möchte das nicht erleben. Und da habe ich probiert, das Positive zu sehen.
Seid ihr beliebt gewesen?
Ja, in der Primarschule hatte ich es immer schwierig. Ich war so auf der Suche nach einer besten Freundin. Und es waren wie alle schon vergeben. Es hatten immer also die Pärchen und ich war immer so ein bisschen führig am Umsuchen.
Und war das schlimm gewesen, oder?
Ja, ich hatte so ein bisschen auf Buben ausgewichen. Aber irgendwann habe ich dann so ein bisschen mit einem bin ich so ein bisschen zusammengekommen und dann haben wir aber Streit gehabt, plötzlich. Oder hat er mich nicht mehr so gut gefunden und dann sind plötzlich alle Buben gegen mich gewesen und das war dann nicht die Lösung gewesen.
Und eure Kindheit muss voll Musik gewesen sein. Was hat Musik bei euch für eine Rolle gespielt?
Ja, also meine Mutter ist ja klassische Sängerin und sie hat daheim eigentlich mega viele Instrumente gesammelt. Also wir haben alle Grössen von Flöten sind rumgestanden, das Klavier, das Cembalo. Und meine älteren Geschwister, die haben alle auch irgendein Instrument gespielt. Und darum hat es für mich wieder zugehört, dass mir die Instrumente, dass die auch gespielt werden.
Also es ist immer, ich stelle mir das so vor, immer wenn ihr zur Tür seid, reinkommt, hat es irgendwo schon gespielt oder so?
Ja, das ist sehr häufig so gewesen. Wir sind zum Beispiel auch als Strophe sind wir ins Klavierzimmer gespielt worden. Es hat sogar den noch Musik gegeben. Nein, oder wir haben zum Beispiel auch viel gesungen mit der Mami. Statt irgendwie ein Märchen erzählt, haben wir gesungen zusammen oder an Weihnachten. Und so ist natürlich auch klar, dass wir zusammen musizieren. Da hat jedes auf seinem Instrument gespielt.
Und sind ihr dann ihre Konzerte aber hören?
Ja, die sind wir auch hören. Und eben, das sind die klassischen Konzerte. Mein Vater hat dort allen auch noch im Chor gesungen. Und das sind eigentlich auch schöne Erinnerungen. Obwohl, meine Mami hat eigentlich immer geübt, wenn ich schon im Bett war. Und darum hat es für mich irgendwann so einen Effekt gehabt, wenn ich klassische Musik höre, dass ich eingeschlafen bin.
Was ist das erste Instrument, das ihr wirklich gelernt habt?
Also Blockflöte habe ich wie müssen. Das hat man damals hat man das als erstes Instrument müssen.
Und viele von uns.
Ja. Ich habe parallel Klavier gelernt bei meiner Mami. Und das hat aber nicht gut funktioniert, weil ich es nicht vertraut habe, wenn sie mich korrigiert hat. Und das kommt natürlich viel vor.
Dann habt ihr schon mit ziemlich klein eigene Kassettchen mit eigenen Liedchen aufgenommen. Wie ist das gegangen?
Ja, wir hatten so ein Keyboard daheim, wo einen Aufnahmeknopf hatte. Also, dass wir das Keyboard aufnehmen. Da habe ich meistens Keyboardstimmen aufgenommen und dazu Saxophon gespielt und Flöte oder gesungen. Und Cello später noch. Und dann habe ich das auf ein Kassettchen aufgenommen. Und war stolz, dass ich so viele Instrumente spielen kann.
Ja, das glaube ich. Also, das ist wirklich schon frühes Talent entdeckt. Ihr habt auch schon frühes Talent entdeckt, Frau De Cesco. Ihr habt euer erstes Buch, eben «Der rote Seidenschal», der Welthit geworden ist, mit 15 geschrieben. Wie ist denn das gekommen?
Ohne, dass ich es überhaupt wollte. Ich hatte einen sehr langen Schulweg. Und,
Sie reden immer von Belgien?
Oder? Ja, von Belgien. Ich hatte einen langen Schulweg und es gab natürlich eine Trambahn. Aber das war so eine alte, ratternde Trambahn und die Leute haben drin geraucht. Das war damals noch erlaubt. Und ich hatte lieber frische Luft. Und auf dem Schulweg, der wirklich sehr lang war, viermal am Tag, gell, habe ich mir einfach Geschichten erzählt. Und irgendwann mal habe ich gedacht, ach, die schreibst du mal auf. Mhm. Dann habe ich sie angefangen aufzuschreiben. Eine Geschichte ganz besonders, habe die dann eben aus dem typischen Geltungsbedürfnis, den ich ja hatte, sonst wurde ich gemobbt, habe ich dann meine Schulkollegen gezeigt oder gesagt, kannst du das nach Hause nehmen und gib mir wieder, wenn du es gelesen hast. Und dann habe ich das so für meine Kollegen als eine Art Fortsetzungsroman geschrieben. Und wenn mir eine Kollegin das Manuskript nie wiedergegeben hätte, das wäre mir auch mehr oder weniger egal gewesen.
Und dann hätte
es das Buch nicht gegeben. Ja, und hätte es den nie gegeben.
Ja, was schade, weil jetzt ist ja die Anne Morrison, das Mädchen von dem, in diesem Buch, ist zu Arizona zu den Indianern gegangen. Wie, ums Gottes Willen, habt ihr gewusst, wie es zu Arizona bei den Indianern so aussieht?
Da habe ich seriöse Recherchen gemacht. Denn, wie ich sagte, also es gab viele Bücher bei uns und ich war auch eine sehr rege Besucherin der Bibliothek. Und Karl May hat mir nicht so gefallen. Also ich fand, er schrieb unechte Indianer, über unechte Indianer. Also ich wollte es lebensnah und wirklich fundiert gestalten. Und ich habe mich kürzlich sehr gefreut, also das ist vor ein paar Monaten, bekam ich eine Kritik über den roten Seidenschal. Und der Stil ist natürlich veraltet, die Dialogen etwas hölzern, ist ja klar. Aber man muss wirklich eine junge Schriftstellerin von 16 Jahren bewundern über ihre Kenntnisse von den Indianern. Mhm. Wow.
Wow. Und wieso habt ihr das Gefühl, das Buch ist so ein Erfolg geworden? Also wir reden von 1957. Ja. Es hat Schweizer Kritiker gegeben, die gesagt haben, gefährdet die Jugend.
Gefährdet die Jugend.
Weil sie haben Händchen gehabt, für Indianer.
Körperkontakte drin vor. Und haben die irgendwann mal Händchen gehalten. Nicht? Und ich über einen Kaktus gesagt, ich liebe dich. Und, aber irgendwie ich glaube, in der Schweiz war die Gesellschaft noch nicht bereit, den Mädli das zu geben, was für sie wirklich lebenswichtig ist, nämlich Selbstbewusstsein. Und die Mädli haben dauernd mit sich selbst gehadert, weil sie Selbstbewusstsein eigentlich innerlich verspürten, aber dieses Selbstbewusstsein durch Gesellschaft und Lehrer in der Schule gar nicht ausleben konnten. Und plötzlich kam dann jemand, der ihnen sagte, hoppla, tu doch deine kurzen Jupe da über den Kaktus balancieren, zieh Hosen an und lebe das, wovon du träumst. Mhm.
Also da hat eigentlich die Mädchen wie so befeigert, um ihre Träume zu leben. Erinnert ihr euch, Heidi Happy, dass ihr auch etwas so in diesen Büchern gelesen habt?
Also, das Indianermädchen, das hat mir sicher Eindruck gemacht. Ja. Weil ich wollte immer ein Indianermädchen sein, als ich klein bin.
Aber das sind ja nachher kein Wort. Also, ihr wollt ja noch Lehrerin werden. Ihr habt den Lehrersemmer gemacht. Und wieso seid ihr denn nicht Lehrerin geworden?
Also, ich habe es kurz versucht. Ich habe eine Sonderschule unterrichtet. Und es ist mir wie zu nahe gegangen. Ich konnte nicht abschalten. Andere Lehrer konnten den Schlüssel umdrehen und heimgehen und die Probleme vergessen. Und das konnte ich nicht. Ich war auch noch zu jung. Ja. Also ich war nur etwa zum Teil 5 Jahre älter als die Schüler.
Ja, ja. Also die Schicksale der jungen Leute haben euch zu fest beschäftigt.
Ja, also das mich irgendwann hat es mich auch kaputt gemacht. Ja, ja. Und ich habe gemerkt, ich muss das hören, ich muss das in Leute überlassen, die das besser können. Ja.
Du bist Musikerin geworden und mich nimmt noch Wunder, wie ihr arbeitet. Also ist das so, dass das plötzlich, wenn ihr jetzt daheim lauft, dann habt ihr irgendeine Melodie im Ohr und dann müsst ihr noch heimgehen, sagt sie euch auf Flügel, tut das Fenster auf, zündet das Kerzchen an, trinkt ein bisschen Rotwein und dann kommt es. Oder wie geht das?
Wenn jetzt schon eine grosse Wohnung, aber ein Flügel hat nicht Platz. ja, es ist so. Also unterwegs kommen mir viele Ideen und jetzt... Viel nehme ich so auf dem Handy schnell auf, wenn ich finde, das ist jetzt eine besonders gute Idee, dass ich es nicht vergesse. Aber meistens sind es eigentlich ganze Geschichten, die mich wie beschäftigen und die ich in einem Song loswerden will, dass ich das Problem verarbeiten kann. Und dann ist wie die Thematik ist gegeben und für mich ist dann wie klar, das muss jetzt, dort gehört die und die Musik dazu. Mhm. Also für mich hätte das Problem eine Stimmung oder eine Melodie.
Habt ihr gerade ein Beispiel von etwas, das euch jetzt gerade beschäftigt und denkt, das muss ich jetzt ein bisschen so machen? Oder?
Jetzt ist gerade kürzlich ist Großmutter gestorben von einem befreundeten Pärchen von mir. Und dort war zum Beispiel wie klar, bin ich als Klavier gesessen und es war klar, was dort für eine Stimmung dazugehört. Mhm. Sie machen auch noch einen Film über die Geschichte von dieser Großmutter. Und ich habe das Gefühl, dass das wird die Musik geben für die Beerdigung. Es hat irgendwie ein bisschen Hoffnung drin, aber viel Trauer und vor allem viel Ruhe.
Und dann setzt ihr euch eben an ein Klavier und dann kommt es...
Ja, dann kommt es raus.
Dann kommt es raus?
Ja, es sprudelt. Nein, ich habe meistens im Kopf habe ich die Vorstellung und ich bin aber nicht so eine gute... Ich spiele nicht so gut Klavier, dass ich gerade das umsetzen kann, sondern ich muss manchmal auch Töne suchen, die im Kopf sind. Beim Singen ist es natürlich anders, dann kommt es direkt nachher. So bin ich im Kopf raus.
Und ihr habt schon mit berühmten Leuten habt ihr Musik gemacht, mit dem Stefan Eicher, mit den Yellow. Wie war das?
Das war sehr beeindruckend. Also zuerst war das mit Yellow. Dann hat Boris Blank hat mir eine E-Mail geschrieben. Wir haben mich am Radio gehört und es hat mir super gefallen, ob ich echt würde wollen, mit ihnen vielleicht einen Song oder so aufnehmen. Also ganz vorsichtig gefragt. Und da bin ich zuerst mal, ich habe Yellow gekannt, aber ältere Songs bin ich hören, was sie überhaupt jetzt aktuell machen. Und habe in der Zwischenzeit mit ein paar Leuten darüber geredet und alle haben gefunden, was, du nimmst dir noch Zeit, um das zu hören, sagen sie zuerst mal zu. Und das habe ich natürlich gemacht und dort hat mich am meisten beeindruckt, der Boris Blank hat mir so Songs abgelassen, die er jetzt neu gerade komponiert hat. Und es hat mir wirklich das Füdli geklüpft. Er hat so Freude gehabt an diesen Kompositionen. Und dass man nach all diesen Jahren noch mit so viel Freude Musik machen kann, das hat mir so viel gegeben. Also es war mega schön gewesen.
Es hat wieder einen neuen Schub gegeben auch für eure Arbeit. Und der Stefan Eicher, wie ist der so?
Das ist auch ganz gut. Dort war beeindruckend, wie für ihn einfach die Musik ist das Allerwichtigste. Und wenn er ein Konzert macht, dann muss eigentlich alles zusammenkommen, dass die Musik nachher gut ist. Also er schaut zum Beispiel, dass die ganze Band kann proben auf der gleichen Bühne, wie nachher das Konzert ist, dass man den Raum schon mal spürt. Oder ja, es gibt keine Pause, wenn die Musik noch nicht stimmt. Oder es wird auch mal ein Musiker zurechtgewiesen, wenn er nicht gut hört oder wenn er mit den Gefühlen nicht genug dabei ist. Aber es ist alles nur, um nachher wirklich eine schöne Stimmung zu haben. Und dann merkt man wirklich an diesen Konzerten, wie er das auch kann überbringen kann, wie die Leute berührt sind. Also es geht voll auf.
Mhm. Also hat er von beiden etwas mitgenommen jetzt auch für eure Karriere?
Ja, vorher hatte ich eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich will gar nicht berühmter werden, weil ich genieße es, dass ich nicht erkannt werde auf der Strasse. Aber wenn ich dann so Sachen sehe, wie der Stefan Eicher, der einen Tag mit der Pressband auftreten und den anderen mit dem mit selber gebauten Automaten, wo halt auch finanziert werden und er kann das machen, dann macht es mich gleich lustig irgendwie.
Also gut, jetzt werdet ihr richtig berühmt, Heidi Happy.
Okay. Genau.
Frau De Cesco, wir nehmen hier noch Hunger, wie ihr arbeitet. Ich habe euch ja besucht diese Woche. Und dann habe ich gesehen, ihr habt eigentlich eine Wohnung mit einer wunderbaren Sicht auf den Vierwaldstättersee. Aber ihr arbeitet am Computer im hintersten, dunkelsten Ecke von diesem Wohnzimmer und schaut gegen die Wand. Warum?
Ja, weil ich nicht den Vierwaldstättersee sehen möchte, wenn ich arbeite, sondern meine inneren Bilder. Und der Vierwaldstättersee, der ist so schön, so wechselhaft, dass er mich halt stört, wenn ich arbeite. nein, wenn man schreibt, muss man sich in die Geschichte hineinversetzen. Man muss sich in die Personen hineinversetzen und man darf sie nicht ablenken lassen. Viele Leute glauben, dass Autoren am besten draußen schreiben, in der freien Natur, im Garten. Nein, das, für mich geht das überhaupt nicht. Im Garten wird es abgelenkt durch, was weiß ich, durch einen Windstoß oder eine Biene kommt und flattert oder eine Fliege setzt sich aufs Klavier, da muss man da fortjagen. Das geht nicht. Man muss also in voller Konzentration arbeiten. Man muss in der Geschichte inne sein.
Und da arbeitet ihr mehrere Stunden noch heute in der dunklen Ecke von dieser Wohnung.
Also dunkel ist ja auch nicht. Aber, aber jedenfalls, ich wollte nicht den See sehen. Mhm. Den wollte ich sehen, wenn ich fertig bin, aber nicht während ich arbeite.
Jetzt habt ihr ja schon gegen 100 Bücher geschrieben. Was ist eigentlich, wenn ihr einen Schreibstau habt?
Nicht. Dann gehe ich schwimmen. Und die Heidi hat vorhin gesagt, dass sie es aufnehmen. Ihre Inspiration kann ich nicht. Im Wasser, das geht nicht. Ich schwimme, habe die beste Idee. Und von Zeit zu Zeit, wenn ich aus dem Wasser steige, dann ist die Idee flöten. Nicht? Aber die kommt dann irgendwann mal wieder. Zweite Möglichkeit ist schwarze Schoki. Das hilft auch. Und dritte, vielleicht noch am wichtigsten, ist das Gespräch mit Mima. Ich gehe dann zu Mima und sage, hey, ich habe ein Problem. Was würdest du machen? Mima sagt, verzähl mal. Und ich rede und rede und rede und rede und er lässt zu. Und wenn ich 10 Minuten geredet habe, ich weiß, was ich mache. Und er sagt, zufrieden siehst du. Nicht gesagt die ganze Zeit.
Aber das, ich kann das fast nicht glauben, ihr habt wirklich praktisch nie einfach ein leeres Blatt und einen leeren Kopf.
Nein.
Es kommt immer etwas raus.
Ja.
Was macht ihr so, wenn gerade keine Idee kommt und ihr irgendwie am Verzweifeln seid? Also, es gibt 3 Möglichkeiten,
ja,
oder?
Schwimmen. Schwimmen ist sehr gut. Ja. Schwimmen, ich habe leider keinen Pool daheim. Aber das wäre sicher auch gut. Nein, ich gehe glaube schon auch schnell an die frische Luft. Oder mit dem Krieger reden ist auch gut. Ja. Und mir ist es auch so, dass du meistens beim Hören mit ihm zusammen oder so kommen, schon die Idee.
Ja.
Ja, aber mir ist es eigentlich auch so, dass ich hinsitzen muss, um den richtigen Song zu machen. Also, das ist wichtig, dass ich die Ruhe habe und mich voll auf die Arbeit konzentriere.
Jetzt sind wir schon fast am Schluss von dieser Sendung. Jetzt nimmt mich noch Wunder, was sind euer nächstes Projekt, Frau De Cesco? An was seid ihr gerade?
Ja, ich habe gerade ein Buch rausgegeben, «Die 9. Sonne». Ich habe dann die Buchpräsentation im Kino Scala am Mittwoch.
Da in Luzern?
Ja, in Luzern, das Gott von der Buchhandlung hier Schmatt aus. Mhm. Und mach das Nächste inzwischen.
Mhm. Und was ist das Nächste?
Das Nächste ist eine...
Es gibt ja Leute, die alle eure Bücher gelesen. Was ist denn das Nächste?
Eine ziemlich komplizierte Familiengeschichte. Mhm. also von verschiedenen Aspekten aus gesehen. Mhm. Und naja, ich habe begonnen und es geht zügig weiter. Und ich nehme an, dass im nächsten Jahr das neue Buch vorliegen wird.
In welchem Land sind wir denn in diesem Buch?
Ah, wir sind in Deutschland und in England.
Mhm. Ja. Und ihr hört gar nie auf, schreiben, Frau De Cesco.
Und was soll ich denn sonst machen?
ja, ich weiß es nicht, ob es noch etwas gibt. Und etwas müsst ihr uns schon noch verraten. Ihr seid 77, oder? Wir haben euch ja beobachten die ganze Zeit. Ihr seid topfit.
Ja.
Wie macht ihr das?
Schwarze Schokolade und Schwimmen. Eine gute Hautcreme doch dazu.
Ja, die muss sehr gut sein. Aber da müssen wir jetzt nicht den Werbespot nicht jetzt machen. Heidi Happy, was ist das? Sind die Babypause immer noch? Was ist das Nächste bei euch?
Es kommen jetzt zwei Filme, Kurzfilme von Kollegen von mir, wo ich die Musik machen darf. Und so ein kleinere Projekte, dass ich ab und zu an einer Hochzeit spielen kann oder so ein Sachen im kleinen Rahmen, die ich jetzt mache. Ja.
Und habt ihr euch schon überlegt, wie die Karriere jetzt geht? Jetzt wollt ihr ja berühmt werden.
Ja, oder? Genau, das muss
ich. Wie die Karriere jetzt geht mit dem kleinen Louis, wie ihr das organisiert?
Ja, also eben, weil mein Freund ja meistens auch dabei ist, das ist eigentlich ein Vorteil, aber der Nachteil ist, dass er am Konzert selber natürlich auch beschäftigt ist und nicht zum Louis schauen kann. Und darum haben wir gedacht, dass wir meistens jemanden mitnehmen müssten, der zu Louis schaut während dieser Zeit.
Und wie behaltet ihr euch jung, Heidi Happy?
Ich habe nicht so Angst vor dem Eltern.
Gut, also, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute bei all euren Projekten und danke herzlich, dass ihr meine Gäste waren heute und aus eurem Leben erzählt habt. Und euch wünsche ich einen schönen, einen friedlichen Sonntag und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals. Tschüss zusammen.
Die Sendung persönlich hier bei uns auf SRF1 und Gäste bei der Sonja Hasler war die Federica De Cesco, sie ist Schriftstellerin und die Heidi Happy Musikerin. Technik Severin Bucher und nächsten Sonntag hat der Dani Vorler im Konzerttheater in Bern seine Sendung persönlich. Die Brigitte Vici ist eingeladen. Sie tut selber Düfte herstellen, ist Duftkreatorin, hat ein Atelier in der Altstadt von Bern. Und der Anger, der bringt ein bisschen Dreck in die Sendung von Solothurn her, der Chris von Rohr. Er ist Rockmusiker. Persönlich nächsten Sonntag hier bei uns auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.